Also, liebe Gemeinde, heute geht es wieder um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nehme mal an, viele von euch kennen es. Jesus hat dieses Gleichnis, diese Geschichte, die also was bedeuten soll, einst erzählt. Und zwar als Reaktion auf den Unmut, also den Ärger, der damaligen geistlichen Elite. Bin ich das eigentlich, die so knistert? Echt? Ernsthaft? Nee, die ziehe ich aus, das läuft nicht so. Das Knistern macht mich ja selber ganz kirre. Also, das Gleichnis war eine Reaktion auf den Unmut der damaligen geistlichen Elite, der Anständigen, die Gottes Gebote, also die geltenden Gesetze, bis aufs Kleinste befolgten. Unmutig und ärgerlich waren diese Leute deshalb, weil Jesus, der ja eigentlich einer von ihnen war, er war nämlich auch einer von den Guten, ja, weil er seine Zeit nicht etwa mit ihnen verbrachte, wie das angemessen gewesen wäre, sondern stattdessen mit Menschen, die nicht anständig handelten. Also die wirklich nicht anständig handelten. Das waren definitiv Betrüger. Zum Beispiel damals Zolleintreiber, die für die Unterdrücker arbeiteten, dem kleinen Mann das Geld aus der Tasche zogen und sich obendrein auch noch selbst daran bereicherten. Wenn wir heute davon reden, also die schon ein bisschen länger in diesem Gemeindegeschäft drin sind, hören Zöllner, befällt uns ja immer schon so eine Liebe, weil wir ja wissen, dass Jesus die so liebt und also lieben wir sie schon mit, ja. Aber führen Sie sich mal kurz vor Augen, wer sind heute die, wo wir wirklich als Gesellschaft sagen würden, das sind Verbrecher, das sind Betrüger, die leben auf Kosten anderer, die machen anderen das Leben zur Hölle. Danke. Also das sehe ich zwar ein bisschen differenzierter, Frank, aber gut, stellen Sie sich Ihr Feindbild vor, ja? Um die geht's. Also mit solchen Leuten gab sich dieser Jesus ab, der eigentlich mit lieber Leuten wie uns hätte zusammensitzen sollen. Und wie die anständige geistliche Elite angewidert feststellte, er gab sich nicht nur mit ihnen ab, er setzte sich mit ihnen zu Tisch. Tischgemeinschaft war was ganz Kostbares, Bedeutsames. Wenn man mit jemandem zusammen aß, dann war das die Gemeinschaft schlechthin, die man mit Menschen pflegen konnte. Und er setzte sich ernsthaft mit denen an den Tisch, hat mit denen zusammengegessen. Das war widerlich. Ja, und dann als Reaktion auf diesen Unmut erzählt Jesus dieses Gleichnis. Die Geschichte eines Vaters, der zwei Söhne hatte. Der eine hochanständig, ein Bilder... Axel, was machst du denn da? Ein Bilderbuchsohn, der die guten Werte seines Elternhauses kennt und lebt und das Erbe aufrechterhält. Also ich sag mal, wenn ich mich hier so umschaue und die Jugendlichen angucke, die ich hier sehe... Da muss ich sagen, top! Also das sind genau die, so wünscht man sich das einfach. Oder? Wirklich, das ganz ehrlich, das sind, also ich meine, top. Bleibt so, super, es läuft. Das ist der eine Sohn. Und es ist wirklich ein guter, wirklich. Der andere ein Getriebener. Der kappt seine Wurzeln, lässt sich sein Erbe auszahlen, zieht davon. Und in der Fremde verschleudert er sein gesamtes Vermögen und landet schließlich im Dreck. Das will man als Mutter oder Vater nicht. Dieser, der dann im Dreck landet, geht in sich und beschließt, zum Vater zurückzukehren. Nicht mehr mit dem Anspruch eines Sohnes, das stand damals also nicht zur Debatte, versteht sich, denn diese Rechte hat er bereits verspielt, sondern er will zurückgehen als Arbeiter. Gesagt, getan, der Sohn macht sich also hängenden Hauptes auf den Weg zurück. an dieser Stelle nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Als nämlich der Sohn heimkehrt, läuft der Vater ihm entgegen und hebt ihn wieder in den Stand eines Sohnes mit allem, was dazugehört. Er kriegt einen Siegelring, damit ist er wieder rechtmäßiger Sohn und Erbe. Er kriegt neue Klamotten, er kriegt eine Willkommensfeier und der andere Sohn ist jetzt stocksauer. Er klagt den Vater an, wie kannst du für den da ein Fest feiern? Mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und der kriegt jetzt ein fettes Fest ausgerichtet. Und der Vater sagt, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir feiern, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist das Gleichnis. Wenn wir uns jetzt nochmal die Situation vor Augen führen, in der Jesus dieses Gleichnis erzählte, dann liegt es ja auf der Hand. Jesus bittet die Hochanständigen, sich nicht darüber aufzuregen und zu mokieren, dass er, Jesus, mit Zolleintreibern und Sündern zu Tisch sitzt, sondern sich stattdessen einfach mal mitzufreuen, mitzufeiern, wenn ein Mensch, der verloren gegangen war, wieder den Weg zurück ins Leben findet. Das ist die Bedeutung des Gleichnisses. Wahrscheinlich ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn eine der berühmtesten Geschichten des Neuen Testaments. Und dass sie so berühmt geworden ist, liegt auch daran, dass man neben dieser Grundbedeutung dieses Gleichnisses sich dieser Geschichte auf so verschiedene Weise annähern kann. Man kann zum Beispiel sagen, heute nehmen wir mal den älteren Sohn in den Blick, beschäftigen uns mit dem. Man kann sagen, heute nehmen wir uns mal den jüngeren Sohn vor und schauen uns mal das an. Oder man kann sagen, wir beschäftigen uns mal mit dem Vater. Man kann sich in bunten Farben ausmalen, wie genau der jüngere Sohn sein Erbe verprasste, in welchen Vergnügungen er da schwelte, welchen Spekulationen er sich hingab und kann sich daran mal so richtig erfreuen. Man kann sich auch in den älteren Sohn hineinfühlen und der eigenen Missgunst dabei auf die Schliche kommen. Man kann die Gestalt des Vaters anschauen, daraus Schlüsse auf das Wesen Gottes ziehen. Man kann dieses Gleichnis allerdings auch, das ist oft passiert, dafür missbrauchen, es als Beispiel zu nutzen, was passiert, wenn ein Kind sein Elternhaus verlässt und in die große, weite Welt zieht. Meines Erachtens ein völliges Missverständnis dessen, worum es Jesus beim Erzählen eigentlich ging. Ich habe heute nicht den Anspruch, der gesammelten Bedeutung dieses Gleichnisses gerecht zu werden. Und mich interessiert heute auch nicht das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern, sondern ich möchte eure Aufmerksamkeit auf drei Bewegungen richten. Drei Bewegungen. Und darum lese ich euch noch einmal Teile aus diesem Gleichnis vor. Erstens, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf und ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Das ist die erste Bewegung, die ich mir mit euch anschauen möchte. Und wanderte in ein fernes Land aus. Wenn ich diese Worte höre, ein fernes Land, dann bekomme ich gleich so ein ganz sehnsuchtsvolles Gefühl und denke an die große Freiheit, an einen Neuanfang in einem anderen Land, einem schöneren Land, mit besserem Wetter, mit weniger Asphalt, mit mehr Wiesen oder auch mit noch ein paar mehr Wolkenkratzern. Aber dieses Gefühl, dieser Gedanke führt an dieser Stelle total in die Irre, denn hier in der Geschichte geht es nicht um ein fernes Land, sondern das ferne Land, das hier gemeint ist, das ist die Gottesferne. Eine Existenz fern von Gott. Es hat nichts mit unserer Sehnsucht nach weiten Ländern zu tun. In dem Gleichnis heißt es weiter, dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Führen wir uns das mal vor Augen. Das Problem besteht nicht darin, dass der Sohn sein Erbe auf den Kopf haut. Wer bis jetzt dachte, der Typ hätte einfach besser wirtschaften sollen, der hätte sein Geld halt besser anlegen sollen. Er hätte vielleicht mal was Anständiges lernen sollen, sich beruflich besser aufstellen, sich privat auch etwas besser aufstellen, nicht immer mit den falschen Leuten abhängen, solide werden. Ich meine, mit so einem Erbe in der Hand, da hätten wir doch was draus machen können, oder? Nein, eben nicht. Denn das Problem liegt nicht im falschen oder im richtigen Tun von diesen Menschen, sondern das Problem liegt im Sein selbst. Im Fernsein von Gott. In der Gottesferne lässt sich nichts gut und richtig machen. In der Gottesferne verausgabt ein Mensch oder auch eine ganze Gesellschaft das ganze kostbare Gut, das ihnen anvertraut ist. In der Gottesferne brennt eine ganze Gesellschaft aus, brennt ein Mensch aus, bis nichts mehr übrig ist. In der Gottesferne lässt sich nichts gut und richtig machen. Wie gerät eigentlich so ein Mensch in so eine Gottesferne? Meine Erfahrung zeigt bis jetzt, auf diese Frage gibt es vermutlich ebenso viele Antworten, wie es Menschen gibt. Es ist eine Geschichte. Gleiches gilt für die Frage, wie sich Gottesferne anfühlt. Manche Worte versuchen das vielleicht zu beschreiben. Gottesferne fühlt sich an wie Entfremdung, Leere, abgeschnitten sein von der Quelle, kein Sinn, wie Instrumentalisierung, wie ein Teufelskreis, vielleicht wie Entwurzelung oder auch wie Raubbau am eigenen Leben. Ich persönlich habe den Eindruck, dass wir derzeit als Gesellschaft die Entfremdung des einzelnen Menschen und die Entfremdung menschlicher Gemeinschaften in Kauf nehmen. Wofür eigentlich? Was soll hier gewonnen werden? Was kann überhaupt gewonnen werden in einer entfremdeten Existenz, in einem entfremdeten Leben, in dem wir nicht zu Hause sind? Jesus hat einmal sehr klar gesagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber nimmst Schaden an deiner Seele? Und damit richte ich das Augenmerk auf die zweite Bewegung. Ich lese aus dem Gleichnis. Als der jüngere Sohn alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, den die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon ab. Da ging der Sohn in sich. Und ich denke, endlich. Das ist die zweite Bewegung. Dieses In-sich-Gehen ist der einzig richtige Schritt inmitten der Verzweiflung, inmitten der Entfremdung. In-sich-Gehen bedeutet, sich dem eigenen Herzen und der eigenen Situation in großer Ehrlichkeit zuwenden. Das tut unter Umständen weh, weil es bedeutet, der eigenen Wahrheit ins Auge zu blicken. Und dann erwacht möglicherweise die Reue. Reue ist ein sehr starkes Wort, das nicht mehr so häufig gebraucht wird. Reue hat seine Wurzeln im althochdeutschen Wort Rjuva und das bedeutet Leid, Trauer, Schmerz, Unglück, Klage. Ein sehr starkes Wort. Der verlorene Sohn geht in sich. Er wendet sich dem eigenen Herzen und der eigenen Situation in großer Ehrlichkeit zu. Er zieht Bilanz. Ich lese weiter in dem Gleichnis. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben reichlich Brot zu essen, aber ich komme hier vor Hunger um. Das ist ein Eingeständnis von großer Ehrlichkeit. Ich komme hier vor Hunger um. Ich finde wunderbar, dass der Sohn sich erinnert. Als Maßstab für seine Bilanz, sozusagen als festen Punkt, als Vergleichswert, greift er auf die Bedingungen im Haus seines Vaters zurück. Er weiß noch, irgendwo in seinem Herzen weiß er noch, wo und wie es sich gut leben lässt, wie sich gutes Leben anfühlt. Er weiß noch um seinen Ursprungsort. Das heißt für mich, den entscheidenden Teil seines Erbes hat er nicht verprasst. Konnte er gar nicht verprassen, weil das wesentliche Erbe, das er mitbekommen hat auf seinen Weg, das innere Wissen um das Vaterhaus ist, um dieses Gotteshaus. Die Gewissheit, da gibt es diesen Ort, diese Gewissheit, dieses Erbe ist ihm tief in sein Herz gepflanzt. Wenn wir in uns gehen, inmitten von Entfremdung, Instrumentalisierung, inmitten unserer eigenen Gottesferne, dann kann es sein, dass wir uns erinnern daran, woher wir eigentlich kommen, woraus wir eigentlich gemacht sind. Wir sind gemacht aus der Sehnsucht des Lebens. Wir sind gemacht aus Lebendigkeit. Dorthin gehören wir. Wir gehören in die Lebendigkeit. Wir gehören in die Nähe Gottes. Wir kommen in Kontakt damit, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wir sehnen uns danach, reinen Herzens zu sein, herzensfroh, im Einklang mit dem, was uns innerlich ausmacht. Wir sehnen uns danach, zu leben, wie es unserer Art entspricht, artgerecht. Artgerecht leben heißt für uns Menschen in Beziehung leben. Ein großes Geheimnis des Glaubens besteht darin, dass tief in uns eine Ahnung, eine Erinnerung, eine Hoffnung auf ein Gegenüber ist, auf ein Du. Stellt euch vor, der verlorene Sohn wäre in sich gegangen und alles, was er dort in sich gefunden hätte, wäre seine verzweifelte Situation gewesen und nur er selbst. Er wäre auf sich selbst geworfen, eingegangen. Davon bin ich überzeugt. Aber er fand nicht nur sich selbst, er fand, so würde ich sagen, er fand einen Funken Gotteskraft, eine Erinnerung an die Gemeinschaft, aus der er kommt und zu der er gehört. Und ich stelle mir vor, dass diese Erinnerung wie ein großer Magnet zu wirken beginnt und den verlorenen Sohn quasi nach Hause zieht. Ich glaube, er kann jetzt gar nicht mehr anders, als nach Hause zu gehen. Allerdings, er ist ja inzwischen kein Kind mehr, er ist erwachsen geworden, legt er sich dafür, für dieses Nachhausegehen, eine Strategie zurecht. Er sagt, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Wäre er noch ein kleines Kind gewesen, dann hätte er solche verkorksten Hirnverrenkungen nicht gemacht. Ein Kind liebender Eltern wäre einfach nach Hause gerannt, wenn die Sehnsucht in ihm erwacht, oder? Aber wir sind ja erwachsen geworden. Wir machen uns so unsere Gedanken. Und jetzt komme ich zu diesem Thema Schuld. Und die Frage nach dem Recht. Wir erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Und wir können inzwischen ja auch gut rechnen. Wir haben die Schule ja schon größtenteils hinter uns. Wir rechnen uns den eigenen Anteil an der Misere, in die wir geraten sind, aus. Und da gibt's ja nun einen gewissen Anteil. Wir wissen um die versäumten und verpassten Gelegenheiten. Wir wissen um die unerfüllten Aufgaben, um das eigene Versagen und die eigenen Fehltritte. Wir sind eben nicht mehr unbedarft und wir hüten uns davor, dem Leben einfach in die Arme zu fallen. Vielleicht hält es uns ja nicht. Stattdessen sitzt also der verlorene Sohn über sich selbst zu Gericht. Beurteilt, zieht seine Bilanz, beurteilt und schreibt dann seine eigene Verurteilung. Ich werde als Arbeiter zurückkehren. Und mit dieser Selbstverurteilung in der Tasche, ich bin es nicht mehr wert, dem Leben als Sohn, als Tochter anzugehören. Mit dieser Selbstverurteilung macht er sich zurück, macht er sich auf den Weg zurück zu seinem Vater. Das ist die dritte Bewegung. Es ist die Bewegung zurück, wenn auch mit dieser Verurteilung in der Tasche. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, warum musste der verlorene Sohn eigentlich erst so richtig in der Scheiße landen, bevor er in sich ging? Oder anders gefragt, wenn wir merken, wir sind auf dem Weg in die Gottesferne, in eine entfremdete Existenz, die uns nicht entspricht, was hält uns eigentlich davon ab, in uns zu gehen, der Wahrheit ins Auge zu sehen und umzukehren? Ich glaube, das Dilemma besteht darin, dass es eben weh tut, in sich zu gehen und sich der Wahrheit zu stellen, Bilanz zu ziehen, sich Fehler einzugestehen, Gottes Ferne zu spüren und sie dann auch beim Namen zu nennen, entfremdet zu leben und sich das auch einzugestehen, schuldig geworden zu sein und zu bereuen. Und dann auch noch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Reue lässt sich nämlich nur ertragen, wenn sie in Umkehr mündet, in einen Richtungswechsel. Andernfalls, wenn wir nicht umkehren, zerreißt uns die Selbsterkenntnis. Also schieben wir sie lieber von uns. Es scheint uns unter Umständen leichter, lieber nicht in uns zu gehen, um nicht die Konsequenzen ziehen zu müssen. Stattdessen lieber diese Diskrepanz, diese Zerreißprobe zu ertragen, die Gottesferne zu ertragen, die Entfremdung, den Raubbau an uns selbst, bis wir mit unserer Kraft am Ende sind, so wie dieser verlorene Sohn. Dann gehen wir in uns, dann ziehen wir Bilanz, dann schreiben wir unsere eigene Verurteilung und machen uns hängenden Hauptes auf den Weg zurück nach Hause, niedergedrückt von den Konsequenzen, die wir zu tragen haben, von jetzt an, für den Rest unseres Lebens. Jetzt kommt noch eine vierte Bewegung ins Spiel, mit der kein Mensch gerechnet hat, nicht der jüngere Sohn, schon gar nicht der ältere Sohn, nicht die Hörerin oder der Hörer dieses Gleichnisses, niemand. Eine Bewegung, auf die ich auch jetzt gar nicht mehr groß eingehen will. Es ist die Bewegung des Vaters, die ich ja vorhin schon kurz erzählte. Um diese Bewegung wird es auch an den nächsten Sonntagen gehen, daher will ich nicht zu sehr vorweggreifen. Aber ich sag mal so, in der Gottesferne lässt sich nichts gut und richtig machen. In der Nähe Gottes allerdings lässt sich auch nichts mehr falsch machen. In der Gottesferne lässt sich nichts gut und richtig machen. In der Nähe Gottes allerdings lässt sich nichts mehr falsch machen. Danke fürs Zuhören.